Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Wobei ich mich gefragt habe bei der Vorbereitung dieser Predigt, wo ist das Licht? Liebe Gemeinde, der heutige Predigtext, der schreit zum Himmel. Den kann man nicht einfach vor und weg lesen. Dann ein paar interpretierende, erbauliche Gedanken dazu und gut ist, alle gehen glücklich nach Hause. Ein Aufschrei des Leidens. Eine Anklage Gottes. Gott, du hast mich mit Unglück geschlagen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Leidenszeit. Karfreitag ist nicht weit. Dieser Schrei erinnert mich an meine eigenen Schreie. An meine Leiterfahrung. Er erinnert mich an viele Leiterfahrungen, die ich miterleben musste und miterlebe. Gott, warum lässt du das zu? Hiob war ein frommer Mann und Hiob war ein sehr reicher Mann. Porsche-Fahrer, dickes Haus. Das Leben lief bestens, wirklich, alles gut. Vielleicht träumte er manchmal schon von seiner Rente. Vor gut 10 Jahren ist ein Lied erschienen, in dem einer sein Rentendasein beschreibt. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön, was ja stimmt. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so dann denke, dann kann ich es kaum erwarten. Ich glaube, der Hiob, das war so einer, der freute sich auf die Rente, weil es lief alles bestens. Jede Menge Besitz hatte er in Form von Tieren. Die Rente war wirklich mehr als gesichert. Und dann die Hiobsbotschaft im wahrsten Sinne des Wortes, die Botschaft an Hiob. Deine 1000 Rinder und 5000 Eseln wurden bei einem Überfall geraubt und alle deine Angestellten wurden niedergemetzelt. Dann noch eine Hiobsbotschaft. Deine 7000 Schafe und deine 3000 Kamele wurden durch ein Feuer vernichtet und deine Angestellten sind gleich qualvoll mit verbrannt. Wer von uns einmal herben wirtschaftlichen Verlust erlebt hat, zum Beispiel Zweiter Weltkrieg oder Privatinsolvenz, wer einmal vor dem Nichts stand, der kann ein wenig nachempfinden, wie es dem Hiob ging. Wovon soll ich denn jetzt mein tägliches Leben bestreiten? Gott, warum lässt du das zu? Das ist nicht eigenverantwortet, das ist passiert. Wirtschaftlicher Ruin ist das eine, persönlicher, familiärer Verlust das andere. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. 20 hatte er nicht, der Hiob, aber 10 hatte er. Und dann das, Hiobs Botschaft. Deine 7 Söhne und 3 Töchter haben Party gemacht in einem Haus. Es kam ein Orkan auf, packte alle 4 Enden des Hauses, es brach in sich zusammen. Alle deine 10 Kinder sind tot. Aufschrei des Leidens. Gott hat mich mit Unglück geschlagen. Mein Gott. Wenn unsere Liebsten aus dem Leben gehen, gerissen werden oder langsam sterben, der Schmerz um einen geliebten Menschen ist schon brutal. Aber 10 Kinder? Die Geschichte des heutigen Predigttextes, sie ist mir eigentlich zu brutal. Sie schreit zum Himmel so laut, dass es schon wehtut. Und leider können sich viele von uns in dieser Geschichte wiederfinden, haben selber Verlusterfahrungen gemacht. Und dann kommt es noch schlimmer. Hiobs Botschaft Nummer 4. Gesundheitliche Probleme am eigenen Leib. Geschwüre brachen aus, sie bedeckten Hiob von Kopf bis Fuß. Er nahm eine Tonscherbe am Boden sitzend, im Dreck sitzend und kratzte sich, damit das Jucken aufhört. Spätestens jetzt bin ich wirklich raus. Das ist unerträglich. Eigene Krankheit. Oh, warum ich, Gott? Warum lässt du das zu? Warum an meinem Körper? Warum diese Krankheit? Und dann heißt es wie eine Zusammenfassung alles Elends, das er erlebt. Hiob saß auf dem Boden, mitten im Dreck, nicht auf einem schönen lila Kirchenteppich. Denken wir über unser Leben, denken wir über diese Kirche hinaus, dann verstummt die Warum-Frage noch weniger. Während wir hier sitzen, Bibeltexte lesen, schöne Musik hören, schreit das Elend vieler Menschen heute mindestens genauso laut zum Himmel wie damals Hiob. Ende 2019, das sind die letzten Zahlen, die vorliegen, haben knapp 700 Millionen Menschen auf dieser Welt an chronischem Hunger gelitten. Bei ihnen wirkt Covid-19 wie ein Brandbeschleuniger. Wir sind auf der sicheren Seite. Insgesamt hungern Menschen in 50 Ländern. Und dann Ungerechtigkeit. Myanmar. Qualvolles Ertrinken. Mittelmeer. Krieg. Syrien. Ja, wir haben am vergangenen Sonntag hier gefeiert, ein Jahr Streaming-Gottesdienste, das kleine Osterfest mitten in der Passionszeit. Wir hatten allen Grund zum Feiern, aber wir hätten auch allen Grund gehabt, einen Klagegottesdienst zu feiern. 10 Jahre Syrienkrieg. Der Frühling lag in der Luft. Wir dachten alle, jawohl, da kommt etwas, da bricht etwas auf. Mittlerweile einer der furchtbarsten Kriege unserer Zeit. Mit internationaler Verstrickung, 400.000 Tote, Millionen von Flüchtlingen. Das ganze Land Syrien, eine einzige Hiobsbotschaft. Warum? Das Buch Hiob stellt diese Frage, die alle Menschen schon hatten und die ich auch noch habe. Wenn man sich entschieden hat, nicht an Gott zu glauben, und das ist ja zu respektieren, dann kann man gläubigen Menschen die Frage stellen, ja, was ist denn jetzt mit deinem lieben Gott? Was ist denn jetzt mit deinem guten Gott? Was ist denn das für einer, dass er nicht eingreift? Oder ist das für dich schon das Endgericht über die Bösen? Das scheint auf den ersten Blick ein einfacherer Umgang mit dem Thema Leid zu sein, weil man Gott nicht mitdenken muss. Jedoch auch innerweltlich, ohne Gott gedacht, lässt sich das Leid ja auf dieser Welt offensichtlich nicht abschaffen. Und sei der Mensch noch so hilfreich, edel und gut. Man kann ohne Gott versuchen, mit dem Leben und auch mit dem Leiden klarzukommen. Und wie gesagt, das ist zu respektieren. Und bei nicht wenigen Menschen funktioniert das ja wirklich auch ausgezeichnet. Respekt. Man kann aber auch mit Gott versuchen, mit dem Leben klarzukommen. Hiob versucht das. Er hält an Gott fest. Er schreit Gott an, verzweifelt. Das Leben wird dadurch aber nicht einfacher. Da sitze ich auch sozusagen mit meinen Gedanken, mit meiner Trauer, mit meinem Leid, mit unseren zum Himmel schreienden Fragen direkt neben dem Hiob. Wir sitzen vielleicht nicht im Dreck, aber sind manchmal auch am Boden zerstört, aufgrund unseres eigenen Lebens, was wir erleben müssen und aufgrund der gesellschaftlichen oder Weltsituation. Und wie bekommen wir diese Erfahrung und den Glauben an Gott zusammen? Gibt es eine Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das zu? Gibt es eine Antwort auf diese Frage? Wenn die Bibel eine Buchhandlung wäre, dann würde das Buch Hiob, aus dem unser Predigttext ist, in der Ecke stehen Lebensratgeber, Alltagsbewältiger, Do-it-yourself-Dinger. Also, wie komme ich mit dem Leben klar? Neben dem Buch Hiob würden da noch das Buch Kohelet, die Sprüche, das Hohelied und die Psalmen stehen. Das sind alles Bücher in der Bibel, die nennt man in der Theologie Weisheitsliteratur. Und Weisheitsliteratur ist eigentlich das, was wir heute als Lebensratgeber bezeichnen. Also das Buch Hiob ist sozusagen ein Lebensratgeber. Das ist Weisheitsliteratur, aber da geht es nicht um irgendeine Weisheit im Elfenbeinturm erdacht, sondern das ist sozusagen Alltagstipps für Normalos. So wie, weiß ich nicht, Windows für Dummies oder sowas. Und so ist das Buch Hiob. Lies das Buch Hiob und du kommst mit Fragen des Lebens klar. Auch mit der Frage, wie komme ich als gläubiger Mensch mit dem Leben klar? Weisheitsliteratur ist also ratgebend, soll Rat geben. Andere Bücher der Bibel wollen anderes, aber Hiob ist sozusagen Literatur für den Alltag. Das Buch Hiob hat mehrere Verfasser. Und diese Verfasser, davon können wir ausgehen, haben selbst eine Beziehung zu Gott gehabt. Und sie haben sich auch gefragt, ja, wo ist Gott denn eigentlich? Und in diesem Ratgeber versuchen sie, eine Antwort zu geben. Die Rahmenhandlung, das ist sozusagen eine Geschichte, die ersten Kapitel des Hiob-Buches und die letzten Kapitel des Hiob-Buches. Und zwischen den ersten und den letzten Kapiteln sind so knappe 40 Kapitel. Das ist nicht so als Geschichte erzählt, sondern das ist Prosa, das ist Lyrik, das sind Gebete, die da gesammelt sind. Ein Hin und Her. In diesem Mittelteil, da merkt man so richtig, der ist ein paar hundert Jahre später entstanden als die ersten Teile des Hiob-Buches. Und in diesem Mittelteil, da merkt man so richtig, wie die frommen Menschen um eine Antwort ringen. Warum geht es dem so schlecht? Na, und dann zum Schluss geht es ihm ja ganz gut, aber darum geht es heute nicht. Eigentlich hatten die Leute, die diesen Mittelteil geschrieben hatten, die hatten schon eine Antwort in ihrer Theologie. Und die ist ganz einfach. Und diese ganz einfache Antwort haben religiöse Menschen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wiederholt. Fromme Menschen leben besser. Bist du gläubig, geht's dir gut oder sogar besser. Das gibt es heutzutage auch noch, insbesondere in den Vereinigten Staaten und in Lateinamerika, das sogenannte Prosperity Gospel, also das Wohlstandsevangelium. Wenn du fromm bist, dann geht es dir gut, du wirst sogar reich, bleibst gesund, hast ein Haus am See, 20 Kinder und 100 Enkel werden Cricket auf deinem Rasen spielen. Das war damals zur Zeit des Hiob schon so. Diese feste Grundüberzeugung, wenn ich fromm bin, dann geht es mir gut. Und auch das war den Menschen damals in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn du sündigst, wenn du Schlechtes tust, dann bestraft dich Gott. Dann fährt dein Leben gegen die Wand. Dann wird nichts aus dem Haus am See, dann wird das höchstens eine staatlich subventionierte Bretterbude am Ende deines Lebens. Und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Je nachdem, was man tut in seinem Leben, so wird es einem ergehen. Zwischen deinem Tun und deinem Ergehen gibt es einen unauflöslichen Zusammenhang. Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das war fest bei den Verfassern der Heiligen Schriften im Kopf. So, und jetzt haben die Verfasser des Hiob-Buches damals das erlebt, was Gläubige heute auch noch erleben. Ich glaube an Gott und doch geht mein Leben den Bach runter. Ich trauere um liebste Menschen, ich verliere meine Existenzgrundlage, ich muss mit Krankheit klarkommen. Nochmal. Gibt es eine Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das zu? Die Standardantwort war, bist du gut, geht es dir gut. Machst du was falsch, Bretterbude. Warum lässt Gott das zu? Und jetzt im Mittelteil des Hiob-Buches werden vier Antworten gegeben. Da treten vier gläubige Personen auf. Das wird sehr schön zusammengewoben, diese Randgeschichte und die Prosa-Gedichtsform in der Mitte. Vier, ich sag mal, fiktive Freunde treten auf. Eliphas, Bildad, Zophar und dann kommt später noch Elihu dazu. Man muss über die ersten drei Freunde voller Anerkennung sagen, dass sie zunächst einmal ausgezeichnet sich verhalten haben. Diese Rede ist im Grunde genommen, nachdem die Freunde weg waren und die ganzen Hin- und Her-Diskussionen anfangen. Sie sind wirklich seelsorgerlich mit dem Hiob umgegangen. Sie haben ihn nicht zugetextet. Sie sind gekommen und haben sich 7 Tage und 7 Nächte schweigend neben ihn gesetzt. Sie setzten sich auf die Erde und sprachen kein einziges Wort. Denn sie sahen, wie heftig sein Schmerz war. Das sind wahre Freunde. Sie sahen, wie heftig der Schmerz war. Und sagen erstmal ganz lange nichts. Ihr Freund sitzt am Boden und sie sind mit ihm am Boden zerstört. Nach einer Woche fangen sie dann an zu reden. Man will ja auch was sagen. Also, man will ja auch erklären, man will ja auch verstehen, man will ja auch helfen. Und sie meinen es gut, zweifelslos. Dann halten sie lange Reden. Insgesamt 12 Reden werden uns überliefert, die hilfreich und tröstlich sein sollen. Es gibt unterschiedliche Varianten bei den Aussagen der Freunde. Vielleicht haben wir sowas Ähnliches auch schon mal gehört. Ein Freund sagt, altes Muster, du bist schuldig geworden, du hast gesündigt. Gott wird dich bestrafen und dafür sorgen, dass du dich änderst. Also dir passiert Leid, damit du dich änderst. Hiob sagt, nein. Ich lasse mich von dir nicht religiös moralisieren, lieber Freund. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Du redest mir keine Sünde ein. Dein Erklärungssystem passt für mich nicht. Ein anderer Freund sagt, okay, du selbst kannst nichts dafür, du hast vielleicht nichts falsch gemacht, aber weil du ein Mensch bist, als Mensch bist du einfach Sünder. Da musst du durch. Und Hiob sagt, nein, dein Menschenbild ist nicht mein Menschenbild. Da muss ich nicht durch, nur weil ich Mensch bin. Was wäre das denn für ein Gott? Anderen Menschen geht es besser. Du redest mir das nicht ein. Dein Erklärungssystem passt nicht. Der dritte Freund sagt, also Hiob, mal das ganze Thema Schuld und so beiseite. Das Ganze ist eine pädagogische, erzieherische Maßnahme. Deine Seele, dein Inneres soll zurechtkommen, soll gereinigt werden. Du sollst was daraus lernen. Du kannst das jetzt noch nicht sehen, aber da kommt bestimmt was Gutes raus. Und Hiob sagt, ich lasse mir von dir keinen Waschlappen um die Ohren hauen. Diese schwarze Pädagogik brauche ich nicht. Ich glaube nicht an einen Gott, der mir Schweres und Böses schickt, damit ich Gutes lerne. Was für ein verzerrtes Gottesbild hast du? Das passt nicht. Das redest du mir nicht ein. Dein Erklärungssystem passt. Die Freunde Hiobs gleichen den üblichen, auch manchen christlichen Tröstern. Sie versuchen, Tränen schnell zu trocknen, Trauer auszureden. Es ist gut gemeint, klar, aber es ist wie ein Waschlappen. Sie bestärken Menschen weder in ihrer Trauer noch in ihrem Zorn gegenüber Gott. Zornig rastet Hiob aus. Er lässt sich nicht durch diese billigen Trostworte und diese flache Theologie zurechtbringen. Seine Freunde sind für ihn geradezu Komplizen dessen, der das Ganze gegen ihn angestiftet hat. Ein Stöhnen, ein Weinen, ein Schrei. Meine engsten Freunde verabscheuen mich, sogar diejenigen, die mir am liebsten sind, stehen mir feindselig gegenüber. Warum verfolgt ihr mich? Achtung, wie Gott mich verfolgt. Wann hört ihr endlich auf, mich zu zerfleischen? Noch so gut gemeinter Trost, noch so gut gemeinte Theologie kann Menschen zerfleischen. Antworten greifen nicht. Für Hiob passen weder intelligente und kluge noch altbewährte oder neue Antworten. Die Antworten führen Hiob dazu, dass er seine Freunde verabscheut, sie ablehnt. Dieser Predigttext hat mich ein bisschen fertig gemacht im Laufe der letzten Woche. Und ich kann es uns nicht ersparen, liebe Gemeinde, es kommt noch heftiger. Mit Gott geht es Hiob genauso. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott mich verfolgt? Bei Hiob sitzt Gott nicht auf der Richterbank. Bei Hiob sitzt Gott auf der Anklagebank. Hiob spricht, klagt Gott an, bezeichnet ihn mit Vokabeln, die mir den Atem stocken lassen. Du Menschenfresser, du Raubtier, du Menschenjäger, du Bogenschütze, der seine Pfeile auf Menschen abschießt, du Folterknecht, Menschenquäler, Schlechter, du Verbrecher, Vernichter deiner eigenen Werke. Das sind Hiobs Gottesanreden. Du hast dich, und das gipfelt sozusagen in diesem Satz, du hast dich für mich in einen grausamen Feind verwandelt. Liebe Gemeinde, was für eine Verzweiflung. Wenn der Fromme sagen muss, du hast dich für mich in einen grausamen Feind verwandelt. Nicht nur die Antworten der Freunde passen für Hiob nicht. Gott passt für ihn nicht mehr. Weder gut gemeinte Antworten, noch die Zeit, noch Gott selbst kann Wunden heilen. Gibt es eine Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum ist das so? Wie Hiob wünsche ich mir sie so sehr. Wie seine Freunde versuche ich alles Mögliche, um irgendeine Antwort zu finden. Soweit ich es erkenne, es gibt keine Antwort. In der Situation, von der der Predigttext redet, findet Hiob keine Antwort auf die Warum-Frage. Man kann da was drumherum basteln mit Kampf zwischen Gut und Böse und Satan und Engeln und so weiter, wie es in der Rahmengeschichte geschrieben ist. Ist der Mensch ein Spielball der Mächte? Diese Antwort passt für mich nicht. Dein Erklärungssystem passt für mich nicht. Es ist schwer auszuhalten, auch für mich, dass eine Antwort hier nicht gegeben wird. Was wir in der Rede Hiobs hier im 19. Kapitel finden, ist eine trotzige Aussage. Eine trotzige Glaubensaussage. Als erstes sagt er, ich bleibe bei meinen Worten. Gott ist ein Guter. Ach, würde meine Verteidigungsrede aufgeschrieben, wie bei einer Inschrift, die man in Stein ritzt, in den Felsen haut. Das soll und kann keiner wegwischen. Ich rücke keinen Zentimeter davon ab. Ich bin nicht schuldig und Gott macht mich nicht fertig. Das ist in Stein geritzt. Und dann dieser Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, und Hiob redet weiter. Er sitzt bei mir auf der Anklagebank, dieser Gott. Aber eines Tages wird er den Platz auf der Anklagebank verlassen. Zitat, als mein Anwalt wird er auf Erden treten und zum Schluss meine Unschuld beweisen. Bis auf die Knochen abgemagert bin ich. Trotzdem werde ich Gott sehen und er wird mir kein Fremder sein. Liebe Gemeinde, da klingeln unsere christlich geprägten Ohren, oder? In der christlichen Tradition und Frömmigkeit spielen genau diese beiden Verse die größte Bedeutung im ganzen Hiob-Buch. Manchmal werden die anderen Verse etwas vernachlässigt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf Erden auftreten, zum Schluss meine Unschuld beweisen. Ich werde Gott sehen und er wird für mich kein Fremder sein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Vielleicht sind da bei den Älteren noch ganz andere Töne im Ohr aus irgendwelchen Oratorien, die sie hören. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und man sieht diesen Satz manchmal auf Grabplatten. Wie eine trotzige Aussage. Leute, ich bin zwar tot, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Man darf es nicht zu laut singen. Man darf es nicht zu überzeugt singen. Man darf es nicht zu selbstbewusst singen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Erkenntnis, die ist durch Staub und Dreck und Asche entstanden, durch viel Verlust. Im Deutschen klingt das etwas vollmundig, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn man auf die Ursprungssprache schaut, dann müsste man besser übertragen, ich bin zu der Erkenntnis gekommen. Und Erkenntnis hat etwas mit Lebenserfahrung, hat etwas mit Dauer zu tun. Das weiß man nicht einfach so. Und denken wir bei Erlösung nicht allzu schnell an Glückseligkeit innerer Art oder an festen Glauben. Das Wort, das Hiob hier verwendet für Erlöser, das ist auch nicht so schön, wie wir das uns zurecht denken in unserer christlichen Theologie. Erlöser ist eigentlich der Bluträcher. Es gab sozusagen institutionalisierte Menschen, die haben Rache vollzogen. Rache war sinnigerweise ein Instrument des Rechts. Das Unrecht wird gerecht und damit zurecht gebracht. Und dafür gab es offiziell das Amt des Rächers. Und das war ganz einfach. Also ich nehme jetzt ein Beispiel, nämlich Jana. Jana, du willst dich an mir rächen, weil ich dir irgendwas getan habe. Und du bist emotional dermaßen heftig drauf, dass du mich doller haust, als ich dich gehauen habe. Und davor bewahrt der Goel, der Bluträcher, der Erlöser, sagt, Moment Jana, du bist ein bisschen emotional gerade gegenüber Carsten, ich schlage ihn jetzt mal genauso doll, wie er dich geschlagen hat. Dafür ist der Bluträcher da, um da diesen Druck, die Emotion, die Eskalation rauszunehmen. Und so ist Gott. Der sorgt für den gerechten Ausgleich. Der will nicht, dass irgendetwas eskaliert. Gott ist der Bluträcher, der Gerechtigkeit aufrichtet, der dafür sorgt, dass Menschen sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen und das Ganze eskaliert. Als letzter wird er sich über den Staub erheben. In allem Rechtsstreit wird er die letzte Instanz sein. Nehmt das Recht nicht in eure Hand. Nehmt auch das Recht, über den Glauben oder Nichtglauben anderer zu urteilen, nicht in eure Hand. Eines Tages, am Ende des Tages, wird Gott die ganze Sache schon regeln. Entspannt euch. Wo ist unser Platz? Ich glaube, unser Platz ist neben den Hiobs und den leidenden Frauen, den leidenden Kindern und Menschen dieser Welt. Und wir sollten erstmal still sein und mit ihnen leiden. Und wir sollten ganz vorsichtig sein, wenn wir irgendwelche Erklärungsversuche anstimmen. Was mir hilft, durchs Leben zu kommen und, ich sag mal, dran zu bleiben, sind solche Sätze wie: Ich habe erkannt, dass mein Erlöser lebt. Ich glaube das, ich weiß gar nicht, warum ich es glauben kann. Und dann gibt es zum Beispiel Gebete, an denen ich mich festhalte, die so von außen auf mich zukommen, wo ich selber gar nicht groß was mache, sondern die ich einfach bete, um mir bewusst zu machen, wer ich bin und was meine Existenz ausmacht. Eines dieser Gebete habe ich auf unsere Plätze hier gelegt und es wird auch eingeblendet. Wer das zu Hause haben möchte, der schreibe mir, dem kann ich das als Postkarte schicken. Und das möchte ich zum Abschluss der Predigt lesen. Und ich bitte tatsächlich die Gemeinde hier aufzustehen zu diesem Gebet. Und danach hören wir dann die Harfe. Du kannst schon hier hingehen. Wer möchte, kann das innerlich für sich mitbeten, vielleicht auch mitnehmen. Vielleicht gibt es Halt in den Fragen unseres Lebens. Wir beten. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, Schöpfer dieser Welt, ich danke dir, dass du mir das Leben geschenkt hast. Ich stehe heute vor dir und nehme deine unendliche Liebe zu mir dankbar an. Jesus Christus, Erlöser, Guel, Helfer meines Lebens, ich danke dir, dass du mir ewiges Leben schenkst. Danke, dass ich durch deine Vergebung frei sein darf von aller Schuld. Heiliger Geist, Tröster und Begleiter an jedem Tag, ich danke dir, dass du mir Jesus nahe bringst. Bitte erfülle mich mit deiner Gegenwart, heute und in Zukunft. Amen.